Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute ist Dienstag, der 14. Oktober. Wir haben Herbst. Es ist echt ein bisschen grau und nieselig in Berlin. Und wir nehmen wieder in einer neuen Konstellation ein hinter den Kulissen für unseren Podcast auf. Und wir, das sind für das Kongressteam heute drei Kolleginnen des Kongressteams, nämlich einmal Tatjana Frey, die sich auch heute vorstellen wird, Marina Martin, die was zu verkünden hat, und Martin Leckett, der sich heute vorstellen wird. Schön, dass ihr da seid, ihr drei.
Hallo.
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 In der vergangenen Folge, das war ja die 50. Episode und der Beginn unserer 8. Staffel, haben sich Teile des Kongressteams schon einmal vorgestellt und da waren unsere beiden neuen Kolleginnen noch nicht da. Und das möchten wir heute gerne einmal nachholen, dass sie sich auch im Rahmen dieses Podcasts einmal vorstellen. Und ich finde das toll, Ladies First, wenn du einmal anfängst, Tatjana, dich vorzustellen.
Danke, Maren. Ja, sehr gerne. Ich bin Tatjana und bin im Kongressteam seit kurzem dabei, tatsächlich erst seit September diesen Jahres. Ich bin von Haus aus Soziologin. Ich habe einen Schwerpunkt in wissenschaftlichen Methoden und habe mich in der Vergangenheit neben den Themen Ungleichheit und Gesundheit unter anderem mit Umwelt, Gender, aber auch mit Organisationsentwicklung beschäftigt. Vor meiner Tätigkeit bei Gesundheit Berlin-Brandenburg habe ich als Gesundheitsberichterstatterin in der Berliner Verwaltung gearbeitet. Und ich war auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Stiftung tätig und habe dort Indikatoren für Förderkriterien entwickelt. Privat lebe ich seit mehreren Jahren in Berlin-Neukölln und das auch sehr gerne. Und ich habe einen 6-jährigen Sohn, der dieses Jahr eingeschult wurde. Was ich an der Arbeit für den Kongress Armut und Gesundheit spannend finde, ist unter anderem das Format des Kongresses und der Anspruch an dieses. Der Kongress Armut und Gesundheit ist ja nicht nur ein interdisziplinärer Austausch, nicht nur ein sektor- und ressortübergreifender Austausch, nein, er versucht ja auch, Erfahrungen zugänglich zu machen. Erfahrungen insbesondere von Menschen in Armutslagen, aber auch, und da spinne ich jetzt vielleicht schon ein ganzes Stück weiter, zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen. Also wird ein Anliegen meiner Tätigkeit sein, dahin zu wirken, Erfahrungen sichtbar und zugänglich zu machen und dass der Kongress innerhalb seiner Strukturen epistemischer Ungerechtigkeit entgegenwirkt. Das heißt also, eine Ungerechtigkeit, wenn bestimmte Gruppen von Menschen mit ihren sprachlichen und begrifflichen Mitteln, um ihre Erfahrungen verständlich zu machen, systematisch benachteiligt und ausgeschlossen werden. Und das trifft auf manche Kontexte ja umso mehr zu, wie eben einen Kongress, der ja so akademisch und verwissenschaftlicht ist.
Boah, spannend, ja. Total toll, dass du da bist, Tatjana. Und genau dieser Fokus freut uns natürlich auch sehr, dass du den mit übernehmen wirst und wir den Kongress mit dir auch dahin weiterentwickeln dürfen. Dann fände ich es toll, Martin, wenn du dich einmal anschließt.
Ich bin Martin Leckelt. Ich habe im Bachelor Journalismus mit der Vertiefung Gesellschaft und Politik in Magdeburg studiert und dann einen Master in Regensburg drangehangen in Demokratiewissenschaft. Im Laufe meines Studiums habe ich auch mehrere Praktika gemacht, zum Beispiel bei der Allgemeinen Zeitung in Namibia oder beim WWF Deutschland zuletzt im vergangenen Jahr. Ich habe aber auch zum Beispiel mal nebenbei ein paar Monate im Krankenhaus gejobbt und unter anderem dort ist mir auch schon aufgefallen, wie stark ausgeprägt Ungerechtigkeiten im gesundheitlichen Kontext sein können und auch welche Auswirkungen ja ein anderer finanzieller Status im Gesundheitsbetrieb haben kann. Und deshalb und auch, weil ich das auch aus familiären Gründen weiß, ich habe auch mehrere Familienmitglieder, die im Krankenhaus arbeiten oder mal gearbeitet haben. Und auch, weil ich von Haus aus auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden mitbringe, ist mir das ja an sich auch ein großes Anliegen und auch einer oder mit die Motivation gewesen, warum ich mich beworben habe auf die Stelle und sehr froh bin, jetzt ja am Kongress Armut und Gesundheit mitwirken zu dürfen und zu können und mich einfach jetzt sehr freue, da zu sein und die bisher auch sehr spannenden Aufgaben erledigen.
Super schön und du hast auch das passend quasi zu deinem Hintergrund das Thema politische Lobbyarbeit mit übernommen und da genau sind wir total gespannt, wie wir auch das Thema, wie kann der Kongress mehr auch in das Politische hineinwirken, mit dir weiterentwickeln zu können und natürlich auch passend dazu koordinierst du das Programmkomitee Gesundheitspolitik. Von daher wunderbar, dass ihr beide jetzt da seid und uns unterstützt und das Kongressteam bereichert. Das freut uns wirklich sehr und es reißt irgendwie nicht ab mit den Veränderungen im Kongressteam. Und genau, es gibt nämlich noch etwas Neues zu verkünden. Und da würde ich dich bitten, Marina, das vielleicht einmal selber zu erzählen. Denn genau, es gibt eine Veränderung.
Genau. Bei mir steht jetzt eine größere Veränderung an. Und zwar bin ich jetzt noch ganz genau eine Woche im Kongressteam, zumindest vorerst eine Woche. Und danach beginnt erstmal ein neues Kapitel für mich. Und zwar gehe ich dann in den Mutterschutz und in Elternzeit. Und insofern ist jetzt auch diese Podcast-Episode neben der Programmkomitee-Besprechung, die nächste Woche noch ansteht, erstmal mein letztes größeres Projekt. Und das ist auch ein total schöner Übergang, da diese Episode sich mit dem Thema Müttergesundheit befasst und
Allerdings,
da
ja.
nochmal ein Schlaglicht auf eine Veranstaltungsreihe, die wir beim letzten Kongress hatten, wirft. Das ist insofern erstmal ein schöner Übergang für mich und der Plan ist, dass ich dann ab August nächstes Jahr wieder dabei bin und in die Planung für den Kongress 2027 dann schon wieder mit einsteige. Ich bin auch froh, dass jetzt in der Zeit, beziehungsweise dass wir ab jetzt wieder ein stärkeres Kongressteam sind und dass wir da so tolle neue engagierte Kolleginnen gefunden haben, die auch noch mal eigene Schwerpunkte mitbringen und bestimmt auch helfen, den Kongress weiterzuentwickeln. Und ich bin sehr gespannt, was dann alles passiert ist, bis ich wieder zurück bin, was
Wir
sich geändert hat.
auch.
Und
Ja,
wo wir vielleicht auch Fortschritte gemacht haben an Punkten, an denen wir irgendwie seit Jahren knabbern und Kompromisse finden, aber vielleicht wird das ja mit diesen neuen Perspektiven sich auch noch mal ändern. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich auf das, was passiert, sowohl jetzt persönlich in der Zeit bis dahin, aber auch dann ab August, wenn ich wieder da bin.
absolut. Und du wirst uns natürlich total fehlen. Und wir hoffen, dass ihr eine ganz, ganz tolle Zeit habt. Und genau, wünschen euch natürlich irgendwie nur das Beste in diesem fantastischen Übergang, so einen neuen Lebensabschnitt. Und super passend, dass wir gerade dann jetzt auch noch zum Thema Müttergesundheit sprechen können oder du ins Gespräch gekommen bist mit unseren geschätzten Kooperationspartnerinnen dazu. Und freuen uns natürlich jetzt schon wieder, wenn du zurückkommst. Und genau, bleiben natürlich auch im Kontakt, aber auch im Rahmen des Podcasts wird dann erstmal deine Stimme einen Moment nicht mehr zu hören sein und dann aber ganz schnell auch wieder.
Genau, aber das
Genau.
Thema wird ja auch durch Martin fortgeführt werden, der
Absolut.
sich jetzt nach einer schnellen Einarbeitungsphase
Das
auch
stimmt.
dem Podcast annimmt in Zukunft. Also der wird nicht abreißen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, dann würde ich zum Abschluss des hinter den Kulissen noch kurz sagen wollen, wo wir gerade so stehen. Genau, wir hatten es schon ein bisschen angekündigt. Wir sichten gerade alle Beiträge, die uns erreicht haben für den diesjährigen Kongress, um mal so ein bisschen Zahlen zu nennen. Das waren fast 130 Sessions, also diese 60-minütigen Veranstaltungsformate, die wir umsetzen können und 160 Einzelbeiträge ungefähr, die wir dann ja zu Veranstaltungen konzipieren. Das sind diese 15 minütigen Beiträge, die dann zu einer Session zusammengeführt werden. Und die verteilen sich dann die einzelnen Handlungsfelder. Wir haben traditionell das Handlungsfeld der Lebenswelten wieder als das Programmkomitee, das die meisten Abstracts zu lesen bekommen hat, gefolgt dann von der Gesundheitspolitik. Und dann haben wir noch die Handlungsfelder der Gesundheitsdienste, der persönlichen Kompetenzen und der Gemeinschaftsaktion, wo sich dann die anderen Abstracts hin verteilen und genau sichten diese gerade und bereiten die Sitzungen der Programmkomitees vor. Wir starten morgen mit dem Programmkomitee der Gesundheitsdienste, das Tatjana übernommen hat. Und dann geht es Schlag auf Schlag weiter, sodass wir Ende nächster Woche durch sind und dann die Auswertung vornehmen und Anfang November, wenn wir im Plan bleiben und es keine Verschiebungen gibt, die einzelnen Zu- und Absagen versenden werden. Wir haben wieder eine begrenzte Anzahl an Veranstaltungsräumen am Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin, können also ungefähr die Hälfte der Beiträge annehmen und dann zusammenführen zu Veranstaltungen oder die gesamten Veranstaltungskonzepte, die eingereicht wurden, umsetzen und planen dann für den Dezember wieder rechtzeitig vor Weihnachten euch das Programm veröffentlichen zu können und auch die Anmeldung freizuschalten und möchten euch bis dahin nochmal daran erinnern, dass wir den letzten Kongress ja ganz umfassend dokumentiert haben. Die Dokumentation ist tatsächlich so umfangreich wie in keinem Jahr davor. Den Link packen wir euch gerne in die Shownotes, guckt da unbedingt noch mal rein und nutzt auch gerne die Zeit, noch mal in alte Podcast-Episoden reinzuhören. Die stehen euch ja auch weiterhin zur Verfügung, immerhin 7 Staffeln mit 50 Episoden. Da lässt sich die Zeit gut mit überbrücken. Das vielleicht erstmal von uns mit wieder den Neuerungen und dem Update und genau, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview zum Thema Müttergesundheit. Bis bald. Tschüss.
So, dann starten wir mit dem inhaltlichen Part der Episode zum Thema Müttergesundheit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute, es ist jetzt der 15. Oktober, in dieser Runde zusammensitzen bzw. digital zusammengeschaltet sind. Und zwar bin ich mit Dagmar Hertle, Gerlinde Schmidhut und Antje Krause zusammengeschaltet, die ich euch vorstellen möchte. Doktorin Dagmar Hertle ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet beim Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung. Sie ist Mitinitiatorin der Kampagne 100.000 Mütter, um die es heute auch noch gehen wird, und seit über 30 Jahren im Arbeitskreis Frauengesundheit aktiv. Hallo Dagmar.
Hallo.
Und dann sitzt noch Gerlinde Schmidhut mit in der Runde. Sie ist gelernte Erzieherin, Diplom-Sozialpädagogin, Supervisorin und Bildungsreferentin und sie arbeitet beim Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Hallo Gerlinde.
Hallo.
Und mit uns in der Runde ist noch Antje Krause. Sie ist Geschäftsführerin der Vorsorge-Reha-Klinik Haus daheim. Das ist eine Mutter-Kind-Klinik, die zum Müttergenesungswerk gehört. Und sie ist ebenso Mitinitiatorin der Kampagne 100.000 Mütter und ebenso auch im Arbeitskreis Frauengesundheit aktiv. Hallo Antje.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, wir haben uns heute jetzt auch für die Aufzeichnung auf das Du geeinigt. Und ja, wie kam es zu dieser Runde? Ihr drei wart neben einigen weiteren Personen maßgeblich beteiligt an einer Veranstaltungsreihe zum Thema Müttergesundheit auf dem vergangenen Kongress Armut und Gesundheit. Und ja, das war eine sehr spannende Veranstaltungsreihe, zu der wir auch tatsächlich sehr viel positives Feedback gehört haben. Und unsere Diskussion heute würde ich jetzt auch einmal entlang dieser Veranstaltungsreihe aufbauen. Und die erste Veranstaltung der Reihe bezog sich vor allem auf das Thema Daten und Fakten. Und da würde ich jetzt einmal verstärkt mit dir, Dagmar, dazu ins Gespräch kommen wollen. Und zwar hast du eine Studie zum Thema Müttergesundheit auf Basis von Routinedaten der Barmer durchgeführt und diese beim letzten Kongress vorgestellt. Da wäre jetzt erstmal meine Frage, wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, also ich bin natürlich aufgrund meiner Vorgeschichte, es ist ja gerade schon gesagt worden, ich bin seit vielen Jahren beim Arbeitskreis Frauengesundheit aktiv, mit dem Thema Frauengesundheit verbunden. Und ich wundere mich eigentlich immer, wieso nicht mehr Leute zum Thema Müttergesundheit vordringen, weil 80% aller Frauen sind Mütter. Also es betrifft einfach ganz, ganz viele. Und die Frage, wie Frauengesundheit mit dem Muttersein zusammenhängt, die finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und wir haben dazu bereits 2023, also damit meine ich jetzt Antje Krause und mich und noch einige andere Frauen, eine Tagung initiiert. Die hat beim Arbeitskreis Frauengesundheit stattgefunden. Und im Nachgang dazu habe ich mir dann überlegt, als Mitarbeiterin am Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung, was können Krankenkassen besonders gut? Sie haben viele Daten, sie können Daten auswerten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir möchten mal in unseren eigenen Daten schauen, was kommt denn raus zum Thema Müttergesundheit. Aber im Vorfeld haben wir uns auch noch intensiv damit beschäftigt, wie sind denn die allgemein bekannten Daten zum Thema Mütter und Belastungen von Müttern. Und auch dazu haben wir schon im Jahr davor, also 2024, auf dem Kongress Armut und Gesundheit einen Beitrag gehabt, der eben gezeigt hat, was verändert denn das Mutterwerden an den Daten, die jetzt nicht direkt die Gesundheit betreffen, aber die soziale Lage von Müttern? Also dazu könnte ich auch noch kurz was sagen, wenn ihr das möchtet.
Ja, total gern. Und also wenn da Daten dazu vorliegen, die Veröffentlichungen dazu können wir dann natürlich auch alle in die Shownotes packen. Dann ja, was sind denn die zentralen Erkenntnisse dessen?
Ja, also ich finde, wenn ihr was in die Shownotes packen wollt, das Buch von Jutta Elmendinger da sehr zielführend, die eben beschrieben hat, wenn man Mutter wird, verändert sich das Leben von Frauen ganz fundamental. Insbesondere, und es wird dann auch für die Kampagne eine große Rolle spielen, ist einfach die ungleiche Belastung durch unbezahlte Care-Arbeit ein ganz zentraler Faktor. Frauen leisten 3/4 der ganzen Care-Arbeit rund um Kinder, aber auch pflegende Angehörige, die nicht bezahlt wird, die weitgehend unsichtbar ist und die aber einfach eine hohe Belastung darstellt. Das sind pro Frau ungefähr 4 Stunden am Tag und pro Mann ist es halt nur eine oder eineinhalb. Also das ergeben die Zahlen und weil Frauen so viel unbezahlte Care-Arbeit leisten, drum arbeiten sie in der Regel in Teilzeit. Also nicht, weil sie nicht mehr arbeiten wollen, sondern weil sie gar nicht mehr arbeiten können und das reduziert ihr Lebenseinkommen. Und zwar bei 2 Kindern um ungefähr die Hälfte. Und daraus resultieren die ganzen Gaps, mit denen Frauen zu tun haben. Das Pay Gap, allgemein bekannt über den Equal Pay Day, das Rentengap, das Karrieregap und so weiter. Und diese ganzen zusätzlichen Belastungen, die auch dazu führen, dass die soziale Lage sich verschlechtert, dass gerade Alleinerziehende vermehrt von Armut betroffen sind. Und man weiß eben auch, dass eine Benachteiligung der sozialen Lage ja auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Also das alles, dieses ganze soziale Umfeld muss man mit berücksichtigen, wenn man über Müttergesundheit spricht und über zu Müttergesundheit Daten auswertet und die dann interpretieren will. Also das damit haben wir uns im Vorfeld so ein bisschen beschäftigt und dann aber tatsächlich eine Analyse eigener Daten angeschlossen und zwar dezidiert mit der Frage, unterscheiden sich eigentlich Mütter von Nichtmüttern hinsichtlich der Diagnosen, die sie nach der Geburt eines Kindes bekommen? Und das heißt, wir haben eine retrospektive Kohortenstudie durchgeführt mit Routinedaten der Barmer der Jahre 2016 bis 2022 und haben geguckt, haben die gematcht, haben also geschaut, dass wir 2 Gruppen bilden, die einen Frauen mit gleichen Eigenschaften, also gleichen Alters, gleicher sozialer Lage, gleichen Vorerkrankungen und so weiter, gematcht mit Frauen, die ein Kind gekriegt haben und haben geguckt, wie war denn 1 bis 4 Jahre nach der Geburt des Kindes wie waren denn da die Diagnosen in den ärztlich verschlüsselten Daten? Und zwar bezüglich der psychischen Erkrankungen. Und da ist ganz überraschend rausgekommen, dass die Mütter nicht etwa mehr Diagnosen haben als kinderlose Frauen, sondern eher weniger. Also sie holen das nach 4 Jahren ungefähr auf, also kommt wieder aufs Gleiche raus. Aber direkt nach der Geburt eines Kindes haben Frauen, die vorher gesund waren, im Vergleich zu Nichtmüttern, also Frauen, die ein Kind bekommen haben, im Vergleich zu Nichtmüttern, weniger Psychodiagnosen aus dem F-Diagnosen als kinderlose Frauen. Also
Ein
das
spannendes Ergebnis.
genau.
Vielleicht so ein kleiner Einschub von mir. Ich habe dieses Ergebnis hier bei uns in der Klinik oft erzählt, also sowohl bei den Kolleginnen als auch bei Müttern, auch bei mir so im Umfeld und überall. Und alle fangen fast an zu lachen und sagen, ja klar, die Mütter haben auch überhaupt gar keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Wer geht denn mit kleinem Kind zum Arzt? So, also ja. Das ist nur so ein kleiner Einschub. Also, das ist
Ja.
sicherlich absolut ein Ergebnis, was man gut nochmal überprüfen sollte oder was da eigentlich dahinter steckt nochmal.
Ja, also das haben wir uns natürlich auch gefragt, was steckt jetzt dahinter und haben es auch mit Ergebnissen anderer Studien verglichen und die Studienlage ist durchaus gemischt. Besonders interessant fand ich aber, dass sich eben beim Kongress Armut und Gesundheit eine Frau vom RKI, die Frau Rattay, getroffen habe und die das RKI führt ja im Rahmen der GEDA-Studie regelmäßig Befragungen durch. Und die haben Mütter zu ihrer Gesundheit befragt und die kommen gar nicht auf so ein unähnliches Ergebnis. Also auch da ist es nicht so, dass die Mütter kränker sind, als jedenfalls ihren eigenen Aussagen zufolge, als die Nichtmütter. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie muss man das interpretieren? Und gerade bei den Krankenkassendaten ist es natürlich so, es handelt sich um von Ärzten verschlüsselte Daten. Also was andere Personen, die im Gesundheitswesen konsultiert werden, machen oder von Frauen gefragt werden oder die Frauen konsultieren, die erscheinen natürlich nicht in den Kassendaten. Zum Beispiel Hebammen sind ja ein häufiger Ansprechpartner, gerade im ersten Lebensjahr der Frauen. Die stellen keine Diagnosen und die werden dann auch nicht sichtbar als Diagnosen, zum Beispiel in den Untersuchungen. Dann hatten wir die Corona-Zeit mit drin, die sicherlich auch dazu geführt hat, dass möglicherweise Frauen weniger außer Haus gegangen sind, weniger Ärzte aufgesucht haben. Das hätte allerdings die Nichtmütter auch betroffen. Insofern ist es vielleicht nicht so der entscheidende Faktor. Aber wir haben es natürlich auch mit Rollenbildern zu tun und das haben wir von vielen gehört. Das habe ich auch auf anderen Kongressen gehört, dass das Bild der glücklichen Mutter eine unglaublich starke Wirkung hat und Frauen sehr zögern, diesem Bild nicht zu entsprechen. Also sie haben wirklich das Gefühl, sie müssen glücklich sein, auf Teufel komm raus, und sie können gar nicht wirklich sagen, wie es ihnen geht. Und die andere Frage, die wir uns noch gestellt haben, ist, ob denn wirklich psychische Störungen auch entsprechend wahrgenommen werden, wenn Frauen Ärzte aufsuchen. Zum Beispiel kann es auch sein, dass Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Erschöpfung nach der Geburt eines Kindes für völlig normal gehalten wird. So nach dem Motto, ja, kein Wunder, dass sie nicht schlafen. Das überrascht überhaupt nicht und dass da manchmal die Abgrenzung zwischen der Bewältigung einer neuen Lebenssituation und tatsächlich einer psychischen Störung verwischt und gar nicht so leicht auseinanderzuhalten ist. Und die Frage ist, wird das wirklich dann auch entsprechend verschlüsselt oder wird es auch so abgetan, so nach dem Motto, ja, es ist jetzt eine Phase, das geht vorbei. Aber das alles wissen wir nicht. Wir fanden es auf jeden Fall sehr spannend. Und vielleicht sind es aber auch die Mütter selber, die sagen, na ja, ich brauche Unterstützung, ja. Aber ich bin nicht krank. Also diese Abgrenzung zwischen, ich bin in einer neuen Lebensphase, ich bin einer hohen Belastung ausgesetzt und ich brauche Hilfe. Aber diese Hilfe kriege ich vielleicht gar nicht in einem Medizinsystem, sondern es geht um die sozioökonomischen Bedingungen, um das Umfeld, um eine Unterstützung, die nicht unbedingt in Psychotherapie, sprich Aufarbeitung einer Vergangenheit besteht und die nicht unbedingt darin besteht, dass ich jetzt Medikamente einnehmen kann oder will, sondern man muss mir mal ganz klar sagen, ein Arztbesuch räumt die Spülmaschine nicht aus. Ne? Also wenn zu Hause Chaos herrscht und mich das belastet und mein Kind nicht schläft, dann ändert ein Arztbesuch daran nichts, dass ich eigentlich eine Haushaltshilfe brauche.
Ja, eine total spannende Einordnung und auch die Frage, wo endet eine natürliche oder normale Belastungssituation, die als solche auch total nachvollziehbar ist und ab wann entsteht daraus eine Diagnose und wann wird es auch einfach das, was in einem anderen Kontext eine Diagnose wäre, einfach als ja, natürlich ist das jetzt so in der Situation gewertet und abgetan. Und das verdeutlicht aber auch gut, wie die Gesundheit und auch empfundene Belastungslagen mit, ja, mit dem Kontext, mit der sozialen Lage, mit den Bedingungen zusammenhängen. Antje, du wolltest, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe, was sagen?
Ja, genau. Also das war ja dieses, das ist ja dieses große Spannungsfeld, ja, dass wir, also wir können ja nicht davon ausgehen, dass Mutterschaft per se krank macht. Ja, das ist ja manchmal fast, vermutet man das, ne, dass wenn wir darüber reden, aber gleichzeitig wissen wir, dass die Belastungen von Müttern und auch die gesundheitlichen und psychosozialen Belastungen enorm hoch sind. Also wir können ja in der Müttergenesung haben wir Wartezeiten bis zu einem Jahr, bis Mütter einen Platz in einer unserer Kliniken bekommen. Und da erleben wir diese Belastung und dort erleben wir natürlich, dass Frauen, die müssen ja eine Diagnose bekommen, um überhaupt zu einer solchen stationären Maßnahme zu kommen. Und dort bekommen sie dann häufig eine F-Diagnose, also eine, ja, mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Ähnlichem oder somatoforme Störungen sind dann manchmal noch mit dazwischen oder Anpassungsstörungen. Das finden wir auch immer sehr besonders. Ja, was heißt das, Anpassungsstörung? Wir denken, dass das oft zu hoch gegriffen ist. Ja, es geht nicht um eine psychische Störung. Es geht vielleicht um Schlafstörungen. Es geht um natürlich Stimmungsschwankungen und Ähnliches. Was bedeutet, wenn wir diesen Müttern immer gleich eine F-Diagnose geben? Also das heißt, ja, einerseits entweder, also wo befinden wir uns? In welchem Feld bewegen wir uns? Sind die Frauen krank? Sind sie nicht krank? Ist das, was sie erleben? Ist es was Individuelles? Ist es was Gesellschaftliches und so? Da haben wir eben drüber diskutiert und das hat uns auch veranlasst, diese verschiedenen Sessions beim Kongress so zu gestalten, dass wir gesagt haben, wir wollen genau das darstellen, an wie verzahnt eigentlich dieses Thema Gesundheit von Müttern ist mit dem, was gesellschaftlich passiert, bis hin natürlich auch im Kindergarten, wo wir einmal die Mütter haben, die ihre Kinder bringen, aber auch die Erzieherinnen oder die Mitarbeiterinnen, die häufig auch Mütter sind. Also was ist das eigentlich für ein, sozusagen für ein komplexes Geschehen, wo wir als Gesellschaft auch wenig Antworten haben? Und das, also das war für uns das Spannende und da merken wir eben, wir haben keine Antworten und wir schauen auch zu wenig hin.
Ja, genau. Also ich möchte da wirklich nochmal einhaken, weil natürlich eine Diagnose auch immer so die Tendenz hat zu pathologisieren, also einen krankhaften Zustand zu erklären und damit auch ja, das Problem zu individualisieren. Und entsprechend sind dann auch die Therapieansätze. Also es ist dann das Problem der Mutter, die dann selber sagt, ja, ich krieg's nicht gebacken, ich habe ein Problem.
Genau.
Und ich brauche eine Therapie, ich muss Medikamente nehmen, damit ich dem allem, damit ich es wieder auf die Reihe kriege. Ich muss meine Vergangenheit aufarbeiten. Also dieser schöne Satz, Mütter, die Probleme haben, haben Probleme mit ihrer Mutter oder so, weist ja so in die Richtung, du musst an deiner Vergangenheit arbeiten. Oder Burnout zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, was es vielleicht noch am ehesten treffen würde, ist im Kontext der ICD-Verschlüsselung rein bezogen auf den Arbeitsplatz. Es gibt überhaupt kein Burnout von Müttern, sondern es gibt nur und da auch wieder eine nicht ausreichende Bewältigung einer Lebenssituation oder einer Belastungssituation durch Erwerbsarbeit. Also das ist schon interessant, wo die Mütter überall durchs Raster fallen und an welchen Stellen überall ignoriert wird, was eigentlich die Bedingungen sind, in denen Mütter sich aufhalten, auch gerade was die Rollenerwartungen betrifft. Auf der einen Seite wird ja von Müttern erwartet, dass sie allzeit verfügbar sind, dass sie vollumfänglich, emotional, körperlich, persönlich verfügbar sind und gleichzeitig sollen sie aber auch an ihrem Arbeitsplatz nicht unter ihrem Potenzial bleiben. Sie sollen sich verwirklichen, sie sollen nicht sozusagen Karriere machen, sie sollen gebildet sein, sie sollen, wie gesagt, ihr Potenzial ausschöpfen. Und das geht ja nicht, man kann sich nicht zweiteilen und trotzdem haben die Mütter ganz oft das Gefühl, es ist ihr individuelles Problem und es ist ihre Diagnose, die sie kriegen. Also insofern bin ich da auch sehr zwiegespalten zu sagen, ja, man muss die Krankheit erkennen, damit man den Frauen helfen kann. Ich glaube, es geht wirklich um die gesellschaftlichen Bedingungen ganz zentral. Und das ist ja auch ein wesentliches Anliegen der Kampagne, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, zu sagen, da müssen wir hingucken.
Bevor wir jetzt zur Kampagne kommen, würde ich gern nochmal den Perspektivwechsel vornehmen, auch auf strukturelle Zusammenhänge. Die Mütter hängen ja auch immer zusammen mit den Kindern und den Kitas und würde da einmal auf das Zusammenspiel den Blick richten wollen. Und da jetzt einmal an dich, Gerlinde, die Frage, das ist ja genau dein Arbeitsfeld, diese Zusammenhänge zwischen Müttern und Kindern und Kitas und wie das alles zusammenwirkt und auch, was sich da ändern müsste. Und da würde ich jetzt aber einmal voranstellen wollen, wenn es Müttern nicht gut geht, dann ist das ja nicht nur nicht gut für die Mütter, sondern das wirkt sich ja wiederum auch aus auf die Kinder. Und was wissen wir denn darüber? Welche Folgen hat das denn für die Kinder?
Und es gibt einen direkten Zusammenhang. Und ich glaube, dass wir diesen Podcast mit der Müttergesundheit beginnen, ist die Ausgangssituation, die, ja, ich sag mal, auch die zentrale Rolle der Frau, egal in welcher Generation. Also teilweise ist diese Debatte ja auch zu einer Generationendebatte geworden. Also, dass die Generation der Mütter vorher gesagt hat, wieso, wir haben das doch auch alles hingekriegt. So. Und jetzt wird deutlich, dass in dem System der, ich sag mal, modernen Kita, die nicht mehr wie vor dem Rechtsanspruch auch der unter Dreijährigen, die eine andere Realität und auch eine andere Lebensspanne der Mütter, ich sag mal, gesellschaftlich begleitet. Also wenn die früher ihre Dreijährigen in die Kita gebracht haben, sind es heute ja die manchmal Einjährigen kurz unter einem Jahr. Und das bedeutet ja von der Bindungsfähigkeit und von dem, wie die Belastungssituation der Mütter ist, etwas anderes. Das hat aber noch nie, ist noch nie in den Mittelpunkt gestellt worden, auch vor dem Hintergrund, wer wann wie gesund ist. Und wenn Mütter, und das wissen, glaube ich, ganz viele, oder wenn Eltern, ich würde es, glaube ich, sogar in bestimmten Teilen ausweiten wollen, wenn Eltern gesundheitlich belastet sind, hat das immer Auswirkungen auf die Kinder, weil sie früh in eine andere Verantwortung kommen, mehr Rücksicht nehmen müssen, vielleicht früher mal auf das Geschwisterkind aufpassen müssen, an sich für mehr Ruhe, weil der krank, also der belastete Mensch, der kranke Mensch vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe braucht. Und diese Kinder sind dadurch natürlich an bestimmten Stellen auch in ihrer Entwicklung mitbelastet. Und das beeinflusst die Lernmöglichkeiten und die Entwicklungsmöglichkeiten. Und Dagmar hat es ja vorhin schon gesagt, und in der Kita treffen die aufeinander. Also die Erzieherin, die diese Lernumgebung und diese Situation mit vielen Kindern gestaltet und die Bildungsprozesse begleitet, und die Mutter, die aus einer, ich sag mal, angegriffenen Situation heraus, also aus einer höheren Belastung heraus, die dann Ansprüche an die Kita formuliert und damit auch an der einen oder anderen Stelle richtig Irritation auslöst, weil in der Kita hat sich, was den Personalschlüssel angeht, etc., auch nicht so viel verändert. Wir haben die Anzahl von zwei, maximal drei Fachkräften auf 25 Mitarbeiterinnen. So, Kinder. Zwei bis drei Mitarbeiterinnen auf 25 Kinder. Und da drauf dann so zu reagieren, dass man auch mal ausgleichen kann. Also wenn eine hohe Belastungssituation zu Hause ist, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und dann fängt ich finde, eine gesellschaftliche Debatte in Teilen auch an, die so von was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also warum schafft die Kita das nicht, wird dann manchmal gefragt. Oder dann wird den Müttern wieder zugeschoben, dass sie es ja nicht schaffen. Aber wir haben noch nie, also nach meiner Einschätzung zumindest, so richtig gut hingeguckt. Okay, da ist eine Entwicklung in Gang gestoßen worden, aber welche Bedingungen und welche strukturellen Verantwortung hätte also bedarf es denn, dass sich das gut für alle ändert? Weil letztendlich sind die Kinder ja die Leidtragenden an der Stelle.
Und magst du an der Stelle einmal ausführen? Also, na, wir haben jetzt gesagt, Verantwortung wird hin und her geschoben, zum einen zur Kita, die es richten muss, oder auch zur Mutter, die es nicht schafft. Aber dabei haben wir vorher festgestellt, das Problem ist nicht die Mutter, die es nicht schafft, sondern die Rahmenbedingungen, die einfach zu einer Belastung sorgen, die vielleicht manchmal auch zu einer Diagnose führt oder auch nicht und einfach nur in Anführungsstrichen eine starke Belastung ist. Aber was müsste sich denn ändern in diesem Zusammenspiel von Müttern oder sagen wir vielleicht auch mal Eltern? Es ist ja nicht nur, ne, die Erwartung ist immer gesellschaftlich die Mutter. Die Mutter ist die, die einem in den Sinn kommt, aber die Mutter müsste vielleicht auch viel weniger machen, wenn die Väter mehr machen würden. Und dann haben wir die Situation des Kindes, das Kind als Leidtragende letztlich und aber auch eine Belastungssituation in den Kitas. Was wären da deine Schlüsse?
Also ich glaube, der Personalschlüssel könnte zur Entlastung beitragen. Also wenn sich dieser Gesamtpersonalschlüssel, also ich sag mal, 3 Erzieherinnen, 4 Erzieherinnen für 25 Kinder. Das ist, glaube ich, schon was, weil dann auch eine andere Dialogkultur zwischen Eltern und Kindern, Eltern und Fachkräften entstehen kann. Das ist, glaube ich, was helfen würde. Wir haben insgesamt aber noch gar nicht die Akzeptanz des frühkindlichen Bereiches, dass, ich sag mal, er wird in die Entlastungsrolle gebracht, institutionell, in Teilen in eine Bildungsrolle, aber das ist noch ein bisschen, ne, die spielen ja nur. Und da sind noch, ich sag mal, in der gesellschaftlichen Debatte auch so Entwertungen unterwegs, wo man irgendwie denkt, ja, wenn das mit anderen Ausstattungen, mit anderen, ich sag mal auch Beratungsmöglichkeiten und einer anderen Vernetzung lokal, regional angefasst werden würde, wär da mehr möglich. Also einige sagen, es könnten auch Modelle von Familienzentren eine Lösung sein. Also wo sowohl Eltern Anlaufmöglichkeiten haben und Entlastungsmöglichkeiten und nicht nur im Sinne von Erziehung, sondern auch im Sinne von, ich brauche mal einen Tipp für. Also, dass wir nicht sofort in so eine Diagnostik und in so eine Zuschreibung von nicht gesund, weil nicht gesund ist eine bedrohliche Situation kommen, sondern quasi nach diesem afrikanischen Vorbild, ein Kind zu erziehen, braucht ein ganzes Dorf. Und da im System nochmal anders hinzugucken und das gut zu verbinden mit einer, ja, ich sag mal, guten Ärzteversorgung etc., das könnte schon in dem einen oder anderen Bereich richtig gut helfen.
Also mehr Multiprofessionalität. Genau, aber jetzt Dagmar, du hast dich zu Wort gemeldet.
Ja, ich fand das Stichwort Entwertung oder ganz wichtig, weil diese ganzen, also mir fiel wieder ein, dass ich einen Vortrag mit diesem alten Song, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, wo dann aufgezählt wird, ne, das bisschen Kochen, das bisschen Garten, das bisschen Wäsche und so weiter, was ja einfach suggeriert, das kann jeder nebenher, aber in der Regel macht's eben nicht jeder und nebenher geht auch nicht. Also dem keinen Wert beizumessen, das scheint mir ein ganz wesentlicher Faktor zu sein und dann auch in den Kitas zu sagen, so eine Erzieherin im Kindergarten, ja, was macht die schon? Die spielt ein bisschen mit kleinen Kindern und das stimmt eben so nicht. Die legt eine ganz entscheidende Grundlage. Die muss auch ganz viel wissen, die muss ganz viel erkennen, die muss auch diese Gruppe von Kindern handeln können. Und ich finde diese fehlende Wertschätzung für das, was ganz überwiegend Frauen tun, ganz zentral, weil Arbeit, die wertvoll ist oder die eine andere Wertschätzung erfährt, die wird dann in der Regel auch von Männern ausgeübt. Aber dass Männer jetzt was machen, was nichts wert ist, das hängt irgendwie zusammen, ne? Und was wir aber brauchen, ist tatsächlich eine größere Beteiligung der Väter und an diesen ganzen Arbeiten. Also auch Männer im Kindergarten, Männer im Haushalt und 2 Monate Erziehungsurlaub, in denen man dann überwiegend gemeinsam in Urlaub fährt oder die vielleicht eine vorübergehende Entlastung bringen, das reicht auch nicht, um zu erleben, was dieses Muttersein eigentlich längerfristig bedeutet, wenn es mal länger ist als 2 Monate. Also ich glaube, da gäbe es ganz andere Möglichkeiten, auch Männer nochmal davon zu überzeugen, wie wichtig und wie wertvoll diese ganze Arbeit ist und auch diese Beziehungsarbeit und auch das Zusammensein mit ihren Kindern.
Und also inzwischen ist es ja so, weil du gerade von den 2 Monaten gemeinsamer Erziehungszeit gesprochen hast, inzwischen kann ja nur noch ein Monat von beiden Elternteilen gleichzeitig an Elterngeld beantragt werden. Ich habe es eben hinter den Kulissen ja auch schon gesagt, dass ich nächste Woche in den Mutterschutz gehe. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt auch ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze. Und egal was da jetzt die eigenen Bedürfnisse sind, ob Familien diese Zeit nutzen möchten, um vielleicht tatsächlich zusammen in den Urlaub zu fahren, oder ob es einfach nur darum geht, die Frau hat nach der Geburt, auch wenn keine äußeren Verletzungen sichtbar sind, aber dann trotzdem eine tellergroße Wunde im Bauch und muss sich um ein neugeborenes Kind kümmern und dann liegt noch der Haushalt da. Ob dann ein Monat, den der Partner, die Partnerin oder der Ehemann mit zu Hause bleiben kann, auch vielleicht etwas knapp bemessen ist, da ja die Situation nach der Geburt auch sehr unterschiedlich sein kann oder auch sehr unterschiedlich ist.
Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Mutterschutz oder Elternzeit eingehen, weil also wir wissen, dass es nicht den Mutterinstinkt so gibt, den die Väter nicht haben, sondern wir wissen, dass im Umgang mit einem Säugling Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass wir den Kindern ein Nest geben, dass wir empathisch sind, dass wir Fürsorge entwickeln und ähnliches. Und dieses Wissen, also es geht nicht darum, dass der Vater in der Elternzeit die Mutter stützt. Also wir müssen weg von diesem Bild. Ja, wir müssen hin zu dem Bild, wir wollen Menschen, die Fürsorge für andere übernehmen und leisten. Und wir wollen Bedingungen schaffen, dass Menschen das lernen. Und dass sie das gerne übernehmen. Und das ist, wir hatten ja, der Kongress hieß ja Gesundheit, Demokratie, Gesundheit fördern heißt Demokratie fördern. Und das ist sozusagen das Fundament unserer Demokratie, dass wir füreinander sorgen, dass wir aufmerksam sind, dass wir in der Lage sind, stabile Beziehungen zu leben, dass wir in der Lage sind, kontrovers zu diskutieren, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, dass wir Konsens finden und ähnliches. Und die Familie ist sozusagen der Ort, wo wir als erstes das lernen. Und wir brauchen sozusagen, also das eine, na klar, brauchen wir bessere Personalschlüssel in den Kitas und ähnliches. Und die Gesundheitsversorgung muss sich ändern. Aber der Kern ist, dass wir ein anderes Denken in unserer Gesellschaft benötigen. Und das heißt, den Wert von Care-Arbeit, von Fürsorge erkennen und anerkennen und nicht immer und immer wieder abwerten auf unterschiedlichsten strukturellen Ebenen und gesellschaftlichen Ebenen im gemeinsamen Handeln. Und ein Punkt wäre zum Beispiel, dass Mensch, also Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber lernen, also oder anerkennen, dass wenn sowohl entweder die Mutter oder der Vater, also wenn Menschen Kinder, Eltern werden, wenn sie Kinder bekommen, dass sie Zeit brauchen, um in den ersten Wochen eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, um für alles Weitere sozusagen den weiteren Weg auch Sorge zu tragen, dass diese Fürsorgearbeit auch gerecht geteilt wird. Und das ist ein Grundelement, das ist der Baustein schlechthin. Ja, und das, wir wissen das alles, wir wissen so viel, aber wir setzen es nicht um, weil eben in der Gesellschaft nach wie vor dieser Punkt der Fürsorge und der Care-Arbeit konsequent abgewertet wird. Ne? Und wir haben ja diesen Schwerpunkt mit den Müttern einfach gesetzt, weil wir wissen, dass es so nah an diesem Thema Mutterschaft dran ist. Ja, das, also dieser ganze Begriff der Fürsorge und der Care-Arbeit. Und dass das dann eben sozusagen Hand in Hand geht. Ja, Fürsorge, Care-Arbeit wird abgewertet, Mütter werden abgewertet, dann natürlich Eltern, Väter werden auch abgewertet, die anfangen, Fürsorge zu übernehmen. Jetzt melden sich hier meine Kolleginnen, jetzt wird's
Ja,
spannend.
ich muss da mal direkt was zu sagen. Und wenn diese Bindungsfähigkeit, und das berichten auch viele Mitarbeiterinnen, Leitungskräfte aus Kitas, wenn diese Bindung nicht stattfindet oder nicht angebahnt werden kann, entwickeln Kinder auch auffälliges Verhalten. Und wenn man sich die aktuellen Studien anguckt, was auch eine Riesenbelastungssituation in den Einrichtungen ist, ist das sogenannte herausfordernde Verhalten. Und da wird jetzt eher in Richtung, in Anführungszeichen, Diagnostik argumentiert, ne? Wir brauchen viel früher an der Stelle Frühförderung oder ne, sind das schon Kinder mit Autismus-Spektrum mit zwei oder so? Also wo Pädagogen ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, wollen wir das wirklich? Weil das genau in diese Kerbe der Stigmatisierung gehen würde, die du ja auch vorhin für die Frauen nochmal benannt hast. Das heißt, es wird eine gesellschaftspolitische Fortsetzung derer, die in Anführungszeichen in einer Abhängigkeit und in einer Abhängigkeitsstruktur sind. Und wenn wir diesen Gap, den Dagmar vorhin benannt haben, also von weniger Bezahlung etc. und diesem großen Ernährermodell, was ja immer noch wirksam ist, also hinterher jagen, dann kommt genau das dabei raus und wir kommen aber keinen Schritt weiter. Und dieses wertvolle von Bindung und Vertrauen in diese Welt zu bekommen, ist eigentlich genau das, was wir im Moment am meisten brauchen bei diesen ganzen unruhigen Zeiten, und dem, was ja, an Unsicherheiten und an, ach, sie nennen es manchmal freundlich VUCA-Welt, aber letztendlich ist es ja Umgang und Resilienz schaffen für unsichere Zeiten oder sich ständig und schnell verändernde Zeiten. So.
Ja, ich finde es total spannend, wie sehr wir jetzt von den Diagnosen, ne, also von sozusagen der Beschreibung von Krankheiten und der Beschreibung von Gesundheiten, wirklich zu den gesellschaftlichen Bedingungen kommen und wie viel Raum das einnimmt und welche Bedeutung das hat und einfach zu sehen, dass Müttergesundheit ein Gleichstellungsthema ist. Und dass es tatsächlich mindestens genauso ins Frauenministerium gehört wie ins Gesundheitsministerium, dass es eigentlich ein Querschnittsthema ist. Das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig zu betonen, diesen Faktor. Es geht für die Frauen um Gleichstellung und es geht eigentlich auch für die Männer darum, weil die Anerkennung von Fürsorge und Sorgearbeit ja auch dazu führt, dass alle davon profitieren. Also dieser Zusammenhang wird mir viel zu selten hergestellt zwischen Gleichstellung und Gesundheit.
Ich würde es gerne noch ergänzen mit, es gibt auch Unterschiede in der Bewertung, was, ich sage mal, Erholungszeiten etc. von Frauen angeht. Ich glaube, dass die klassische, ich sage mal, höhere Mittelschicht da auch durchaus an der einen oder anderen Stelle für sich Räume findet und sucht, Erziehungsaufgaben abgeben zu können. Oder nicht in die klassische Verantwortung der 9-to-5-Mutterschaft, ich sage das jetzt mal so, zu gehen. Aber was mir sehr viel Sorge macht, ist, dass die Frauen in den Armutslagen, die kommen noch viel, viel schlechter mit einer defizitären Versorgungslage zurecht, als die, die wir so als Gros, und ich sag mal, in Teilen gut resilient und gesettelt und im, was weiß ich, sogar akademischen Milieu und was weiß ich so ansiedeln, da, ne, gibt es noch wirkliche Unterschiede. Und das nochmal gut in den Blick zu nehmen und da in der Unterstützungsstruktur, ja, beizustehen, wäre eine echte Hilfe.
Ja, das sind natürlich die Problemlagen noch mal ganz andere. Ich wollte mich auch noch einmal bedanken für die Ergänzung, dass die Elternzeit der Väter ja auch nicht nur dazu dient, die Frau zu unterstützen, sondern wirklich auch die Bindung aufzubauen und dass dann dieser ominöse Mutterinstinkt sich eigentlich in Luft auflöst, sondern zu einem Elterninstinkt, so kann man es sagen, wird einfach dadurch, dass
Genau.
Zeit mit dem Kind verbracht wird. Und finde in dem Kontext auch nochmal spannend, und das knüpft jetzt vielleicht auch an die Armutslagen an. Also wir wissen ja, dass Frauen, wenn sie ein Kind bekommen, dann auch im weiteren Lebensverlauf weniger Geld verdienen. Also auch Mütter im Gegensatz zu Nichtmüttern ein viel höheres Risiko haben, auch in Armut und in finanzielle Abhängigkeit zu rutschen. Wohingegen Väter, also Männer, die Kinder haben im Vergleich zu Männern ohne Kinder, ab dem Zeitpunkt der Vaterschaft statistisch mehr Geld verdienen. Und dass das auch gesellschaftlich eine spannende Entwicklung ist, was natürlich genau dieses Ernährermodell befeuert und dann ja wiederum auch tendenziell das unterstützt, dass Väter eben weniger Elternzeit nehmen, weil sie natürlich mehr Einkommen erzielen. Was dann natürlich auch noch durch, ja, Ehegattensplitting und so weiter zusätzlich befördert wird. Aber genau, da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Jetzt sind wir ja schon sehr tief in der Diskussion drin. Und zwar würde ich jetzt zur Kampagne 100.000 Mütter überleiten wollen, die ihr, Dagmar und Antje, mit initiiert habt. Und da den Link zur Webseite, es gibt auch eine Webseite, den packe ich auch in die Shownotes. Und da wäre jetzt meine Frage erstmal, Antje, was hat es denn mit der Kampagne auf sich und worum geht's da? Wie organisiert sich die Kampagne? Magst du das vielleicht einmal
Ja,
ausführen?
Ausgangspunkt war ja die Tagung zum Thema Müttergesundheit vom Arbeitskreis Frauengesundheit im Jahr 2023, in der es vor allen Dingen natürlich um die Gesundheit von Müttern ging. Und wir feststellen mussten letztendlich am Ende der Tagung, dass sich in den letzten Jahrzehnten wenig bewegt hat an dieser Stelle und dass die Erschöpfung von Müttern oder auch die Belastung, die Herausforderungen, auch das Mutterbild, was dazu ja beiträgt, sich nicht wirklich dahingehend entwickelt haben, dass man das Gefühl hat, dass Care-Arbeit aufgewertet wird, ja, dass Frauen entsprechende Unterstützung oder bestimmte Lebensbedingungen haben, in denen sie auch gut Mütter sein können, sondern dass er ja für auch manche Frauen ein Grund ist, nicht mehr Mütter zu werden oder dieses Bild auch vom Muttersein so sehr ambivalent besetzt ist. Ja, also vielleicht möchte ich das gerne werden, Mutter, aber ich möchte niemals so sein wie meine Mutter oder ja, so dieses, also da passiert so sehr viel. Und Dagmar hat dann am Ende dieses Bild geprägt und hat gesagt, ich verstehe das gar nicht. Die Treckerfahrer, es war in der Zeit, als die Treckerfahrer sehr laut waren und um die Dieselsteuer gekämpft haben, beziehungsweise die Abschaffung. Und Dagmar sagte dann, wie kann das sein, dass die Bauern hier ganz Berlin lahmlegen? Es muss doch möglich sein, 100.000 Mütter vors Brandenburger Tor zu bekommen. Und dieses Bild haben wir weiter einfach, wir haben das weiter bewegt und haben immer in allen Gesprächen festgestellt, dass wir sofort Resonanz hatten. Also, dass ganz viele Mütter gesagt haben, also wenn da eine Demo stattfindet, ich komme. Und das ist es. Und dann gepaart natürlich mit diesen ganzen Erfahrungen, die wir in den Jahren gemacht haben und wir zum Beispiel in der Müttergenesung, in den stationären Maßnahmen haben sehr stark natürlich erlebt und mit großer Betroffenheit, wie belastet die Frauen während Corona waren, wie es einfach auch so wirklich so Rückwärtsrollen gab, also hinsichtlich der Aufgabenverteilung in den Familien. Und was mich einfach persönlich auch sehr erschüttert hat, war, wie still die Frauen das übernommen haben. Und dass es an anderen Stellen später ging es dann, dass wir gemerkt haben, dass die Frauen natürlich super frustriert waren und auch also stark in den Kliniken auch diese Wünsche geäußert haben. Jetzt bin ich aber mal dran und jetzt muss es gut für mich sein. Statt aber strukturelle Bedingungen auch in Frage zu stellen und wegzukommen von diesem individuellen Gefühl der Erschöpfung, es zu verstehen als etwas, was viele, viele Mütter gleichzeitig erleben und auch bewältigen müssen. Und in dieser Auseinandersetzung, ob wir diese Demo, ob wir diese Kampagne wirklich starten, ist uns irgendwann auch sehr klar geworden, dass es nicht nur um die Müttergesundheit geht, sondern dass es, also wenn wir Gesundheit wirklich als einen umfassenden Begriff begreifen, so wie natürlich die Weltgesundheitsorganisation es auch zu Recht definiert, dann kommen wir tatsächlich an dieses Gleichstellungsthema, was Dagmar vorhin benannt hat. Ja, dann sind wir bei Müttergesundheit als wirklich als ein Gleichstellungsthema. Und du hattest eben das Lebensarbeitseinkommen von Männern und Frauen gesagt, was passiert, wenn Kinder zur Welt kommen. Und dass die Lücke, also zwischen diesem Einkommen, Frauen haben 49,8% weniger Lebenseinkommen im Durchschnitt als Männer. Versteht das jemand? Also ich verstehe es nicht, warum es so ist. Und was ich vor allen Dingen nicht verstehe, ist, warum wir das als Tatsache hinnehmen, warum wir das einfach so still akzeptieren, das ist mir wirklich unbegreiflich. Und das waren letztendlich all diese Themen und auch die prekären Lebenssituationen, ja, von Müttern, die Gerlinde auch noch mal angesprochen hat. Es gibt also sozusagen in unserer gesamten Gesellschaft so vielfältige Abwertung, Ausgrenzung, mangelnde Teilhabemöglichkeiten und so weiter und so fort, dass wir dann beschlossen haben, wir starten diese Kampagne. Wir hatten in diesem Jahr haben wir zwei Jubiläen, einmal 75 Jahre Müttergenesungswerk und 50 Jahre Evangelischer Fachverband für Frauengesundheit. Das ist sozusagen der Fachverband in der evangelischen Müttergenesung. Und dieses Jubiläum, wir haben auch ein Jubiläum der CEDAW-Allianz, ja, also auch da, es gab sozusagen an vielen Stellen Punkte, wo wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt durch, wir machen das, wir probieren es einfach und haben immer wieder gemerkt, es gab eine Riesenresonanz, weil unsere Kampagne sich von anderen Initiativen und Organisationen unterscheidet. Das eine ist, dass wir ganz, also ohne Scheu sagen, es geht um Mütter und Care-Arbeit-Leistende. Wir sagen ganz klar, wir grenzen keine Gruppierung aus, aber wir benennen es auch als Mütter. Und wir wollen an dieser Stelle dieses Wort oder diese, also Mutterschaft neu erzählen. Wir wollen weg von den Bildern, die wir bisher haben. Wir wollen die Geschichte neu schreiben an der Stelle. Und da geht es darum, Mutter sein als sozusagen das zu beschreiben, als diese Fürsorge, dieses für andere da zu sein. Und das machen nicht nur Mütter, das machen auch andere. Ja, aber es sind sozusagen, und es geht nicht um diese aufopferungsvolle Mutter, die sozusagen immer zu über ihre Grenzen geht, sondern die Vielfalt vom Muttersein darzustellen, lebendig werden zu lassen, intersektional zu denken, ja, auch über alle Schichten, gesellschaftlichen Begrenzungen, Abgrenzungen oder so hinweg und zu sagen, wir wollen diese Gesellschaft anders denken. Wir wollen nicht, dass Mütter unterstützt werden, sondern wir wollen 100% Gleichberechtigung und nichts weniger als das. Es geht also einmal um die strukturelle Aufwertung von Care-Arbeitenden. Und dann geht es natürlich auch um so eine gleichberechtigte Teilhabe von Müttern, die wir als demokratische Kernaufgabe begreifen. Ja, das ist also auch da in allen Bereichen sozusagen. Und es geht nicht mehr darum, dass wir Mütter sozusagen dazu befähigen, sich individuell anzupassen an das bestehende System, sondern wir sozusagen politische Wirksamkeit mit sozialer Gerechtigkeit auch verbinden. Also wir sagen so, okay, jetzt, ne, es geht darum, Frauen, Männer, alle Menschen, die sich eben um andere kümmern, steht zusammen, solidarisiert euch an der Stelle, wo es darum geht, Fürsorge zu leisten und entwickelt Modelle, wie ihr diese Gesellschaft haben wollt. Wie muss der Städtebau aussehen? Wie ist die Verkehrsplanung? Wie ist der Klimaschutz? Wie ist die Gesundheitsversorgung? Wie ist die Schulbildung? Also einfach alle Lebensbereiche durchdeklinieren, weil all diese Bereiche haben etwas mit unserer Gesundheit auch zu tun. Und das war sozusagen der Ursprung. Und wir hatten ja dann unsere Demo am 10. Mai, einen Tag vor Muttertag. Wir haben das auch sehr bewusst platziert vor den Muttertag und haben 1000 Menschen auf die Straße bringen können. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, wir haben in dieser Zeit um die Demo herum auf unserem Insta-Profil 1,2 Millionen Views gehabt. Wir haben 500.000 Konten erreicht. Wir haben unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind bundesweit in der Presse benannt worden. Und einige haben es wirklich auch richtig verstanden, um was es ging, nämlich um diesen Schulterschluss. Jetzt ist es so, dass viele warten, wie geht's weiter? Es ist völlig klar, wir werden im nächsten Jahr wieder in Berlin demonstrieren. Es hat eine Demo in Mainz gegeben mit ungefähr 300 Menschen, aber auch viel, interessanterweise viel Politik, und zwar Frauen in der Politik, die parteiübergreifend, wo es nicht um Parteiprogramme ging, sondern einfach um die Themen, die politischen Themen, wo diese Frauen auch den Schulterschluss suchen und auch praktizieren, um eben einen Beitrag zu leisten, dass Dinge sich auch verändern können und dass es einen Wandel geben. Das war, ist damit deine Frage beantwortet. Ich kann mich jetzt natürlich warm reden. Ich kann dir jetzt noch die nächsten 2 Stunden von der Kampagne weitererzählen. Aber das vielleicht erstmal dazu.
Also es klingt total beeindruckend, wie viel ihr da geschafft habt, weil es ist ja wirklich ein enormer Aufwand, so eine Kampagne auf die Beine zu stellen, auch eine Demo in so einer Größenordnung auf die Beine zu stellen. Ich bin gerade gedanklich weiter abgedriftet zu Vorstellungen von wegen, dass einfach mal alle Mütter dann an so einem Tag ihre Arbeit niederlegen und nicht nur sich in Berlin treffen, sondern überall auf die Straße gehen.
Genau. Daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Ergänzung. Die Initiatorin dieser Kampagne waren eben also der AKF, der Arbeitskreis Frauengesundheit, das Müttergenesungswerk, der Evangelische Fachverband für Frauengesundheit und die also als Einzelinitiative Mütter macht Politik von Sarah Zöllner, die ja sehr viel genau an dieser Stelle schon arbeitet. Und wir waren sozusagen in so einer Gruppierung und haben dann angefangen, dieses ganze Ding aufzuziehen. Das verändert sich inzwischen, weil unheimlich viele Unterstützerinnen dazu gekommen sind. Wir haben ja auf unserer Website, kann man das super sehen. Und wir werden wahrscheinlich, also wir haben der Bundesverband der Mütterzentren ist zum Beispiel auch sehr aktiv bei uns inzwischen in der Runde. Ja, der Deutsche Frauenrat hat sich mit als Unterstützerin eingetragen. Einzelpersonen wie Frau Professorin Jutta Almendinger. Ja, und so. Also, und was das Wunderbare ist, und das ist, das ist wirklich dank der wirklich guten Social Media Arbeit möglich gewesen. Wir haben es geschafft, auch migrantische Gruppen anzusprechen. Wir sind dabei, dass wir auch in den queeren Communities immer mehr Fuß fassen. Uns ist total wichtig, dass wir auch die Perspektiven von Müttern, also aus Ostdeutschland, ne, also die nochmal eine andere Sozialisation mitbringen, dass wir das reinbringen. Wir sind groß auch an diesem Thema von geflüchteten Müttern. Also immer wieder geht es darum, das Ganze so zu denken, weil das teilen Mütter, die Erschöpfung und die mangelnde Zeit. Das ist egal, in welchen, also wie gebildet, wie sie finanziell ausgestattet sind, wo sie wohnen und so weiter. Das ist etwas, was sie teilen. Und die Sorge um ihre Kinder oder um die Menschen, um die sie sich kümmern und diesen Wunsch, dass die Kinder ein gutes Leben haben werden. Ja, das ist etwas, was alle miteinander teilen. So, jetzt. Dagmar hatte sich eben, glaube ich, auch nochmal, wolltest auch was ergänzen, ne?
Ja, also ich finde es total spannend, dass es weitergeht. Und natürlich ist die Perspektive weiterhin, genau wie du es gesagt hast, der große Wunsch, die 100.000 Mütter tatsächlich vorm Brandenburger Tor zu versammeln oder vorm Reichstag, jedenfalls in Berlin. Und allein wenn nur die Berliner Mütter und Großmütter, das darf man auch nicht vergessen, was eigentlich Großmütter leisten, ohne die eigentlich gesellschaftlich auch vieles nicht möglich wäre. Ich glaube, das wäre eine eigene Erhebung, mal zu gucken, wenn Großmütter nicht mehr und Großeltern nicht mehr einspringen würden, was dann eigentlich passieren würde. Also das ist tatsächlich das große Ziel. Es geht um Sichtbarkeit. Also diese Idee zu sagen, 100.000 Mütter vom Brandenburger Tor kommt eigentlich daher, diese ganzen Menschen sichtbar zu machen, weil man sieht sie nicht. Sie kommen nicht, sie sitzen. Sie arbeiten die ganze Zeit. Sie kommen im Grunde da, wo sie sind, nicht weg. Und was wir, glaube ich, geschafft haben, ist, alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, zu mobilisieren. Auch Väter, die sich engagieren wollen. Auch die ganze geburtshilfliche Versorgung. Also wo es wirklich um den Start ins Leben geht. Also wir haben es, glaube ich, wirklich geschafft, alle Bereiche, die in irgendeiner Weise mit Care-Arbeit und mit Fürsorgearbeit und mit Muttersein zu tun haben, einzubeziehen. Und ich kann nur den Aufruf wiederholen, die sind auch alle willkommen, weil es genau darum geht, dieses Thema zu adressieren und sich eben nicht in dem Klein-Klein von singulären Einzelinteressen zu verlieren, sondern was es, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich braucht, ist einen Kulturwandel, der das große Ganze berücksichtigt und nicht sagt, ich habe aber hier noch 1,50 Euro in die Parkuhr geschmissen und dafür will ich jetzt dies und das haben, sondern es geht wirklich. Ich glaube, es geht jetzt um was ganz Großes, ums große Ganze, nämlich um die Frage, wie du es gesagt hast, Antje, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten?
Ja, das ist nochmal total wichtig, wie das alles zusammenhängt und sich eben auch an dieser Frage festmacht und für ganz viele erlebbar ist. Genau, jetzt haben wir ja schon ganz viel dazu gehört, was die Kampagne will. Es sind auch auf der Webseite, es sind 6 zentrale Kernforderungen benannt, die dann auch noch detailliert weiter ausgeführt werden. Da wir mit der Zeit schon recht fortgeschritten sind, würde ich das an der Stelle einfach dabei belassen und auf die Webseite verweisen, weil, glaube ich, aus euren Ausführungen auch schon die Richtung klar wurde, was die Kampagne will. Und würde jetzt noch mal in die Runde fragen, nachdem wir eben über diese gesellschaftlichen Zusammenhänge gesprochen haben und auch die Frage, ne, was ist diese Care-Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, was ist sie wert und wo muss es hingehen, würde ich jetzt noch mal auf ein Interview zu sprechen kommen wollen, das Frau Prien gegeben hat, unsere Bundesfamilienministerin vor kurzem. Und zwar ging es darum, um die Situation in Kitas und die Situation sowohl der Familien, der Eltern. Und Frau Prien sagte, dass Eltern einen sehr hohen Anspruch an Kitas hätten und dass man auch ehrlich sein müsse, dass dieser so nicht leistbar sei. Und als Stellschrauben, an denen man drehen könnte, nannte sie zum Beispiel die Gruppengröße, den Betreuungsschlüssel und ich zitiere die Frage der Fachkrafteigenschaft. Wie schätzt ihr das ein vor dem Hintergrund, was wir jetzt alles diskutiert haben? Also wir haben ja die Punkte auch nach Gruppengröße und so schon angesprochen. Was macht das mit euch? Was denkt ihr zu dieser Aussage und was wäre eure Schlussfolgerung? Was bräuchte es eigentlich?
Also ich würde da gerne mit der Bundesfamilienministerin mal in den Diskurs gehen, einfach um noch mal besser zu verstehen, was sind denn die hohen Ansprüche? Und wenn man sich verantwortlich als Ministerin für diesen Bereich zeichnet, warum gelingt es nicht oder warum wäre es nicht, ich sag mal, ein Wurf wert, den Dialog zu den Familien zu suchen? Also anstelle von nur in der Struktur wieder ein neues Projekt ins Land zu blasen mit dem Thema XY, sondern ganz klar zu sagen, wir sind hier an einer Stelle, wo das Gesamtgefüge von, ich sag mal, der Kern unserer Gesellschaft betroffen ist und wir müssen da irgendwie anders an einen Tisch. Und ich würde als Familienministerin gerne verstehen, welche Ansprüche sind das denn? Weil ich sag mal, mit dem Interview ist ein bisschen passiert, dass sie in die Entweder-Oder-Falle getappt ist und dann so, ich sag mal, strukturelle Register, die seit Jahren gefordert werden. Aber als Familienministerin hätte sie ja die Chance, dieses, was wir drei jetzt hier so aus unseren jeweiligen Perspektiven so diskutiert haben, hätte sie ja die Chance, das nochmal zusammenzudenken. Und das mit ihr zu diskutieren, fände ich schon noch mal gut. Und wenn es nur mit der Ausstattung dessen wäre, dass, ich sag mal, bestimmte Institutionen nicht nur mit dem finanziert werden, was sie als Betreuungszeit in Anführungszeichen leisten, sondern wo solche Aushandlungs- und Beratungsprozesse für Familien einen Ort und damit bezahlte Zeit haben. Also das wäre schon mal was, wo ich denken würde, ja, wäre ein Diskurs wert.
Also ich würde sagen, die 100.000 Mütter stehen auch als Diskussionspartnerinnen zur Verfügung, oder Antje? Ich glaube, da haben wir eine ganz breite Versammlung von Erfahrungen und von Expertise. Und ich glaube, meine Gegenfrage an die Ministerin wäre tatsächlich, wie wollen wir leben? Und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und diese Aussage, wir hätten Frauen, vielleicht insbesondere hätten zu hohe Ansprüche. Das ist auch so eine Richtung, die ich wirklich problematisch finde. Es muss ja wirklich klar werden, was braucht es, um gut ins Leben zu starten. Die Kinder und die Familien sind die Grundlage unserer Gesellschaft. Wir haben wirklich ein Problem mit der Demokratie, wie es Antje vorhin schon erläutert hat. Und die Frage ist, wie bekommen wir einen Kulturwandel hin in eine Richtung, wie wir gut leben können in der heutigen krisenhaften Situation auf allen Ebenen, und was ist uns das wert? Und jetzt zu sagen, ja, es geht doch auch mit weniger ausgebildeten Kräften und es geht doch auch mit größeren Gruppen, das ist, glaube ich, an dem Kernproblem, mit dem wir es zu tun haben, vorbei. Das ist vorbeigedacht, das ist zu wenig, das ist nicht angemessen der Größe der Aufgabe, der gesellschaftlichen Aufgabe, die hier ansteht und die geleistet wird. Also das geht eigentlich für mich stark in Richtung, ja, auch fehlende Wertschätzung dessen, was dort eigentlich geleistet wird und was wir brauchen als Grundlage unseres Zusammenlebens.
Also ich möchte es auch ganz gern noch ergänzen. Also es ist für mich ein Ausdruck der Abwertung von Mutterschaft, Elternschaft, Fürsorgearbeit. Also wenn wir sagen, wir können in den Kitas auch andere Kräfte einsetzen als ausgebildete Fachkräfte, das heißt ja, wir wollen sparen. Und wir wollen aber gleichzeitig, dass die Mütter, dass die Eltern, dass die natürlich am liebsten noch mehr arbeiten und gleichzeitig sind wir nicht bereit, Bedingungen zu schaffen, dass sie das gut tun können. So. Und wir erleben an so vielen Stellen, dass es viel dringendere Probleme gibt. Ja, es gibt die Problematik von sozialen Brennpunkten, ja, in denen die Kitas und auch Schulen versuchen, bestimmte Angebote zu machen, um das auszugleichen, was vielleicht in den Familien fehlt, aufgrund mangelnder Bildung, aufgrund mangelnden Gelds, Ressourcen. Wir gehen überhaupt nicht an diese Problematik ran, was es bedeutet, wenn eine Familie nur ein Einkommen hat. Das heißt also, wenn eine alleinerziehende Mutter, ein alleinerziehender Vater in einer Großstadt Wohnraum benötigt. Größere, also das interessiert die Politik offenbar nicht. Stattdessen wird darüber geredet, dass die Ansprüche der Eltern in den Kitas zu hoch sind. Das finde ich ist ein Schlag fast ins Gesicht, ja, von vielen Müttern und Vätern. Und ich glaube, jede von uns, die Kinder hat, weiß auch, wie wichtig das ist, wenn wir arbeiten gehen, dass wir Vertrauen haben, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie versorgt sind, dass sie dort einen Platz haben, an dem sie sich sicher fühlen, an dem sie sich geborgen fühlen. Und dafür braucht es bestimmte strukturelle Bedingungen, gute Bedingungen. Und damit Menschen diese Arbeit machen können, brauchen sie entsprechende Ressourcen auch. Sie müssen auch finanziell abgesichert sein. Sie müssen das Gefühl haben, dass die Arbeit, die ich hier mache, wertvoll ist, dass sie entsprechend honoriert wird. Es sind auch hauptsächlich Frauenarbeitsplätze. Also es gibt da so viele Punkte, an denen wir arbeiten können. Und ich glaube, für mich ist so eine Antwort tatsächlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ja, ich verschiebe das Problem einfach auf die individuelle Problematik von Eltern, die zu hohe Ansprüche haben. Und statt wirklich als Gesellschaft gut darauf zu reagieren und zu gucken, gut, dann es ist hier problematisch. Also ich kann das auch aus unserem Bereich einfach sagen, dass die belasteten Kinder nach der Corona-Krise, dass wir es sehr deutlich gespürt haben, ja, wie viele Kinder auch psychische Probleme haben oder auch Schulschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen und so weiter, Bindungsprobleme, soziale Probleme. Das haben wir als Gesellschaft einfach so akzeptiert. Und jetzt reden wir darüber, dass wir die Betreuungsschlüssel verändern, dass wir die Gruppen größer machen wollen und dass wir mit unausgebildetem Personal in die Kitas gehen wollen. Das ist, finde ich, total fehlgeleitet.
Ja, das heißt, wir stehen vor einer sehr großen gesellschaftlichen Herausforderung Und da wäre politisch sehr viel, was geändert werden müsste, um die Situation für Familien zu verbessern. Abschließend würde ich jetzt noch einmal in die Runde fragen wollen, was wollt ihr, wenn ihr noch irgendwie eine zentrale Aussage loswerden könntet, was würdet ihr unseren HörerInnen zum Thema mitgeben wollen?
Ich würde gerne den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, je nachdem, in welcher eigenen Lebenssituation die oder derjenige ist, für alle, die nicht Mütter sind oder Eltern, einfach nochmal nachzuhören, wie ist das in meinem Umfeld? Was sind die Themen der Menschen, die gerade Kinder erziehen oder die Fürsorgearbeit leisten? Und auf welche Privilegien müsste ich verzichten, damit die Welt eine andere sein kann? Und für diejenigen, die gerade Care-Arbeit leisten, Mütter einfach auch nochmal zu sagen, also eher so die Bitte, traut euch das auszusprechen, was ihr braucht und es auch einzufordern und es nicht individuell zu verstehen, sondern zu gucken, also sich einfach einen Schulterschluss zu suchen, den Schulterschluss mit anderen zu suchen, um rauszufinden, was davon ist einfach gesellschaftliche Struktur und wie wollen wir leben und was kann ich selbst dazu beitragen, dass das auch an die Öffentlichkeit kommt, dass andere hören, was hier passieren muss. Das wäre so mein Wunsch.
Für mich wäre es nochmal ganz wichtig, dass draußen alle verstehen, dass Müttergesundheit, Kindergesundheit und Fachkräftegesundheit zusammenhängen und auch zusammen gedacht werden müssen. Und für die, die in Kommunen und in Jugendämtern und Gesundheitsämtern Verantwortung haben, wirklich zu versuchen, diese, ich sag mal, Förderregularien und diese Logiken ein bisschen zu durchbrechen, weil die haben sich sehr spezialisiert und da in einem interdisziplinären Miteinander gut zu gucken, dass gesundes Aufwachsen möglich ist, wäre mir ein echtes Anliegen.
Ich mache vielleicht das globalere Schlusswort, das sich an die Einzelnen dort draußen richtet, also wird sowohl auch für an die Politikerinnen und Politiker, aber auch an die ganzen Menschen sagen, macht euch frei von irgendwelchen Klischees, macht euch frei von irgendwelchen Rollenerwartungen und guckt, was ihr braucht und steht dafür ein. Und eine Möglichkeit, dafür einzustehen, gemeinsam dafür einzustehen, ist tatsächlich der 9. Mai, der nächstes Jahr, der Samstag vor dem Muttertag ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns da alle vor dem Brandenburger Tor oder vor dem Reichstag treffen, dass die Demo der 100.000 Mütter tatsächlich zustande kommt und wir diesmal 100.000 werden und damit unübersehbar.
Ja, dann vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für dieses spannende Gespräch und diese geballte Expertise zum Thema. Ich kann mich auch nur anschließen und sagen, guckt auch gern auf die Webseite der 100.000 Mütter-Kampagne und guckt euch die Forderungen an und schaut auch, dass ihr dazu ins Gespräch kommt und ja, das Thema neu denkt, denn das hängt alles miteinander zusammen und wir brauchen hier, glaube ich, neue Antworten auf die Herausforderungen, die wir da gesellschaftlich haben. Und in diesem Sinne, danke euch auch nochmal, dass ihr diese tolle Veranstaltungsreihe auf dem letzten Kongress umgesetzt habt. Das ist natürlich ein Ort, auf dem wir sowas immer gerne diskutieren. Und ja, in diesem Sinne, Dankeschön und bis bald.
Dir auch, Dankeschön und alles Gute Dankeschön. Für das, was
Danke.
Auf dich zukommt.
Dankeschön, auch Dankeschön für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.